im Visier des KGB. Mit allen Mitteln versuchen die Supermächte USA und UdSSR während des Kalten Krieges an Informationen über die gegnerische Rüstung zu gelangen. 1977 dient sich der Ingenieur Adolf Tolkatschow der CIA in Moskau an. Jahrelang verrät der Spion Details über die sowjetische Luftverteidigung. Dann kommt ihm der KGB auf die Spur. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast, der sich Unrechtstaten aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte widmet, aber nicht einfach nur finstere Ereignisse rekonstruiert, sondern die Zeit lebendig werden lässt, in der sie sich zugetragen haben. Ich bin Insa Bethge, Redakteurin bei Geo Epoche, und mir gegenüber sitzt mein Kollege Andreas Sedelmeier, der als Verifikationsredakteur die Fakten dieser Folge geprüft hat.
Ja, hallo Insa.
Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Wir sind dieses Mal in der Zeit des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion. Ein Kampf, den die beiden Supermächte ja vor allem mit Hilfe ihrer Geheimdienste ausgetragen haben. Warum? Darüber sprechen wir gleich mal. Die Agenten von CIA und KGB, diesen legendären Geheimdiensten, sind jedenfalls die wichtigsten Krieger dieses Konflikts. Sie verbreiten Propagandalügen, sie verüben Mordanschläge, sie zetteln heimlich Revolutionen an und sie spähen unter gewaltigem Aufwand die Rüstungsprogramme des Gegners aus. Und damit sind wir dann bei der Hauptfigur dieser Folge, Adolf Tolkatschow, der Mann, der CIA im großen Stil sowjetische Militärgeheimnisse geliefert hat und später, lange nachdem die UdSSR ihn dann, und so viel sei verraten, grausam aus dem Weg geräumt hat, als der Billion-Dollar-Spy bekannt wurde. Aber erstmal, Andreas, was war das für ein Mensch, dieser Adolf Tolkatschow, und wie kommt es dazu, dass der so wichtig für die CIA wurde?
Tja, das ist eigentlich so ein ganz unauffälliger, in mancher Hinsicht durchschnittlicher Mensch, so ein ganz normaler Sowjetbürger, also um die 50, verheiratet, ein erwachsenes Kind, gute Ausbildung, passables Auskommen als Ingenieur. Aber er arbeitete eben in einem Rüstungsbetrieb oder einem Forschungsinstitut für Rüstung und hatte damit eben Zugriff auf sensibles Material, das für die USA interessant sein konnte.
Da fragt man sich natürlich, was so ein Mann, so einen normalen Menschen dazu bewogen hat, Spion zu werden und sich damit ja auch einer großen Gefahr auszusetzen.
Ja, das kann man sich in der Tat fragen. Und nach meiner Einschätzung ist diese Frage bis heute auch ungeklärt. Also Tolkatschow selbst, der hat gegenüber den US-Agenten, mit denen er zu tun hatte, immer wieder betont, dass er politische Gründe für seine Aktionen hatte. Er wollte also demnach den sowjetischen Staat maximal schädigen, also vor allem wohl, weil das Sowjetregime, und das war dann noch unter Stalin, weil die halt der Familie seiner Ehefrau schlimm mitgespielt haben. Demnach ist dann also ihre Mutter 1937 während der Säuberung hingerichtet worden und ihr Vater ist im Straflager gelandet.
So ist es auch gleich in der Geschichte zu hören.
Genau. Und die CIA, die hat das Tolkatschow auch so abgenommen, also dass das seine Motivation war. Aber sicher wissen kann man das natürlich trotzdem nicht. Und es gibt eben auch andere Theorien.
Was wären das für Theorien?
Ja, vor allem die, dass es Tolkatschow einfach nur ums Geld ging. Immerhin hat er ja für seine Tätigkeit beträchtliche Summen erhalten. Angeblich den Gegenwert zu 500.000 Dollar in Rubeln. Und in russischen Publikationen zu dem Fall, also etwa einer Fernsehsendung, zu der ich gleich noch mehr sagen werde, da ist der Fall klar. Der Mann hat aus reiner Geldgier sein Heimatland verraten. Das ist natürlich eine ideologische Sicht und die ist sicherlich auch von der Zensur geprägt, aber falsch muss sie deswegen ja noch nicht sein.
500.000 Dollar, das ist ja eine ganze Menge Geld, aber für die CIA bzw. für die USA hat sich das Ganze trotzdem gelohnt, oder?
Ja, das kann man wohl sagen, jedenfalls wenn man den Akten der CIA glauben will. Auf diesen Akten, da beruht ja die ziemlich gute und detaillierte Kenntnis, die wir von diesem Fall haben, weil die CIA hat einen Teil der Akten dazu freigegeben und US-Historiker haben die dann entsprechend ausgewertet. Und demnach haben also diese Informationen, die Tokatschow seinen Partnern von der CIA übermittelt hat, den USA etwa 2 Milliarden Dollar erspart, die sie also nicht in eigene Forschung, für eigene Forschung ausgeben mussten. Deswegen wird Tokatschow, du hast es ja eben schon erwähnt, auch der Billion-Dollar-Spy genannt, also der Milliarden-Dollar-Spion.
Welche Informationen genau das waren, die Tokatschow da beschafft hat und wie er das überhaupt angestellt hat, sie zu beschaffen und in den Kontakt mit der CIA zu kommen, das hören wir ja gleich näher. Aber lass uns noch mal ein bisschen über die Zeit reden, in der das Ganze passiert ist, über die historischen Hintergründe dieser Geschichte, den Kalten Krieg.
Genau, wir befinden uns hier in der Zeit des Kalten Krieges und das war der große Systemkonflikt zwischen der kommunistischen Sowjetunion und deren Verbündeten einerseits und dem demokratischen, kapitalistischen Westen um die USA andererseits. Ja, und dieser Konflikt hat ja bekanntermaßen die ganze Nachkriegszeit geprägt, von 1945 bis zum Ende der Sowjetunion um 1990. Und eine Besonderheit dieses Konflikts war eben die, dass er zwischen den beiden Hauptkontrahenten, also der Sowjetunion und den USA, kaum einmal direkt ausgefochten wurde, also mit militärischen Mitteln.
Dafür gab es ja einen guten Grund.
Klar, das war die nukleare Rüstung, also die Existenz atomarer Waffen auf beiden Seiten. Die erste Atombombe haben die USA ja schon 1945 gezündet in Hiroshima und bald danach hatte dann auch die Sowjetunion ihre eigene Atombombe und von da an war eigentlich allen Beteiligten klar, dass ein direkter Kampf zwischen den beiden Seiten auf verhängnisvolle Weise eskalieren könnte, dass er also mit der gegenseitigen Vernichtung enden könnte. Ja, und diese Erkenntnis hatte dann für den Kalten Krieg zwei Konsequenzen, oder? Anders gesagt eigentlich, diese Erkenntnis machte den Konflikt erst zu einem Kalten Krieg, also im Gegensatz zu einem heißen Krieg, in dem man sich dann direkt militärisch bekämpft. Ja, zum einen gab es nämlich eine Reihe von Stellvertreterkriegen, in denen Verbündete der beiden Kontrahenten, der beiden Supermächte gegeneinander kämpften, mit Unterstützung der jeweiligen verbündeten Supermacht, aber eben ohne, dass die sich offiziell beteiligt hat. Oder es gab auch Fälle, da mischte nur eine von beiden Seiten offen mit, wie im Vietnamkrieg, da waren die USA ja offiziell involviert, die Sowjetunion aber nicht. Nur indirekt eben. Und in Afghanistan war das dann später ja genau umgekehrt.
Und dann ist da eben die Arbeit der Geheimdienste, die einen enormen Stellenwert hatte im Kalten Krieg.
Genau, das ist die zweite Konsequenz aus der Besonderheit dieses Konfliktes. Wenn man sich nicht offen bekämpfen darf, dann werden halt die geheimen Methoden noch wichtiger. Und beide Seiten haben dann entsprechend einen sehr großen Aufwand betrieben. Dabei reden wir hier natürlich von vielen Geheimdiensten, aber vor allem natürlich von der CIA, der Central Intelligence Agency auf US-Seite und dem KGB, dem Komitee Gospodarstvene Bezpečnosti, das heißt so.
Oha, das könnte ich ja niemals aussprechen.
Ja.
Aber du kannst Russisch.
Ja, ein bisschen. Und das heißt so etwas wie Komitee für Staatssicherheit. Die waren eben logischerweise auf der sowjetischen Seite. Und die beiden haben sich dann im Laufe des Kalten Krieges zu großen, im Fall des KGB riesigen Apparaten entwickelt und das sind ja auch die zwei Organisationen, die in unserer Geschichte auftreten, also im Fall Tokatschow.
Ja, das sind die großen Gegenspieler, aber sie unterscheiden sich doch recht stark voneinander.
Ja, in der Tat. Also allein schon, weil der KGB unvergleichlich viel mehr Mitarbeiter hat als die CIA. Genaue Angaben gibt es natürlich für beide nicht, weil solche Zahlen sind ja, wie so vieles bei Geheimdiensten, einfach mal geheim. Aber nach Schätzung waren das beim KGB zwischen 500.000 und 700.000 Mitarbeiter.
Und bei der CIA?
Ja, da geht man aktuell von etwa 22.000 aus. Das ist natürlich nicht einmal der 50. Teil, vergleichlich viel weniger. Und der wohl wichtigste Grund für diesen Unterschied ist der, dass der KGB eine Aufgabe hatte, mit der die CIA sich nie befasst hat, nämlich die Überwachung der eigenen Bevölkerung, nicht etwa der gegnerischen Seite. Und dafür braucht man dann natürlich bei einer Einwohnerzahl von fast 300 Millionen in der Sowjetunion so einige Leute.
Die CIA ist dann ja wiederum für ganz andere Aktionen geradezu berühmt.
Das kann man sagen. Und diese Aktionen haben auch nicht direkt mit Auslandsspionage zu tun, aber sehr viel mit dem Kalten Krieg. Die USA haben die CIA nämlich schon wenige Jahre nach der Gründung im Jahr 1947 als Instrument für versteckte oder verdeckte politische Aktionen im Ausland benutzt.
Für gewaltsame Umstürze oder Umsturzversuche.
Richtig. Und das passierte eben dann, wenn in einem anderen Land ein Regime an die Macht kam oder zu kommen drohte, das den Vorstellungen der USA nicht entsprach. Also etwa, weil es den Besitz von US-Unternehmen enteignet hat oder weil es den Anschein erweckte, dass es mit der Sowjetunion zusammenarbeiten könnte. Und da hat die CIA dann eben zugeschlagen. Immer geheim und ohne, dass die USA offiziell beteiligt waren. Meistens lief das dann so, dass sie einheimische Regimegegner massiv unterstützt haben, also finanziell, logistisch und organisatorisch. Ja, und das hat dann ja auch einige Male geklappt, also etwa im Iran 1953 oder in Chile 1973, da wurden ja wirklich die Regime gestürzt. Aber es gibt natürlich auch mindestens einen legendären Fehlschlag, den berühmten Vorfall in der Schweinebucht. 1961 wollten die Amerikaner nämlich mit einer CIA-gesteuerten Invasion von Exilkubanern das sozialistische Regime von Fidel Castro auf Kuba stürzen. Und das ging dann total daneben. Und zwar vor allem, weil der US-Präsident John F. Kennedy sich weigerte, den CIA-Truppen offizielle Unterstützung, also durch die US-Luftwaffe, zukommen zu lassen, als das Ganze so schief ging. Es sollte halt einfach geheim bleiben und so aussehen, als hätten die USA mit der Sache nichts zu tun.
Also wenn man das jetzt so hört, dann hat aber die klassische Auslandsspionage, also das Einschleusen von Agenten in das Land des Gegners, um an geheime Informationen zu kommen, als hätte das gar nicht mal einen so großen Teil der Arbeit von CIA und KGB ausgemacht. Die hatten viel anderes zu tun.
Ja, das stimmt wohl. Viele andere Sachen haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Aber das heißt eben durchaus nicht, dass die Geheimdienste diesem Bereich, und für den diesen Bereich gibt es übrigens einen Fachnamen, den können wir hier auch mal nennen. Man spricht nämlich von HUMINT, kurz für Human Intelligence, also ich sag mal menschenbezogene Aufklärung. Also diesem Bereich, den haben sie natürlich trotzdem große Bedeutung zugemessen. Und die haben großen Aufwand betrieben, wenn es darum ging, Spione an den richtigen Stellen zu werben oder das andere Modell, ausgebildete Spione an die richtigen Stellen zu bringen. Also immer dahin, wo geheime und wichtige Informationen zu erwarten waren. Und übrigens war der KGB auf diesem Gebiet insgesamt deutlich erfolgreicher als die CIA. Es gab also nach allem, was man so weiß jedenfalls, mehr erfolgreich agierende KGB-Agenten im Westen als CIA-Spione im Osten.
Woran lag das?
Na, ich sehe da vor allem zwei Gründe. Also zum einen hatte die Sowjetunion tatsächlich eine Art ideologischen Vorsprung. Es gab im Westen viele überzeugte Kommunisten, die mit ihrer Spionagearbeit den Sieg des Kommunismus befördern wollten.
Da können wir mal ein Beispiel gebrauchen, glaube ich.
Ja, klar. Also ich denke da zum Beispiel an Ethel und Julius Rosenberg. Das war ein Ehepaar, das 1953 in den USA wegen Spionage für die Sowjetunion hingerichtet wurde. Und die haben das eben aus reiner Überzeugung gemacht als Kommunisten. Oder ich denke an die berühmten Cambridge Five. Das waren fünf Angehörige der britischen Oberschicht, die über Jahrzehnte in Großbritannien als Spione tätig waren und auch das aus reiner Überzeugung. Andersrum gab es das natürlich auch mal, dass jemand für den Westen aus Überzeugung spioniert hat, aber anscheinend einfach nicht so häufig.
Aber war das die einzige Form der Motivation, also für den Kommunismus zu brennen, oder gab es nicht auch andere Gründe, die Menschen dazu bewogen haben, Spion zu werden, also Geld zum Beispiel?
Klar, es gab eine Reihe von Gründen, die da in Frage kamen, also etwa auch das kennt man ja diese Geschichten, ein Liebesverhältnis zu einem Agenten oder einer Agentin. Und das wurde dann in der Regel von dem Agenten oder der Agentin erstmal bewusst eingegangen, um eben diesen neuen Partner dann zum Überläufer zu machen. Oder jemand wurde erpresst, gab es auch oft, und damit dann eben zur Spionage gezwungen. Und dabei waren natürlich besonders beliebt enttarnte Agenten, die man dann eben zwingen konnte, für einen zu arbeiten, damit sie der Strafverfolgung entgehen konnten. Und so wurden die dann zu Doppelagenten. Die waren dann natürlich besonders nützlich. Mein Eindruck ist aber tatsächlich, du hast es ja schon gesagt, dass der häufigste Grund für die Entscheidung, Spion zu werden, die Verlockung des Geldes war. Also bei einem der erfolgreichsten Spione des KGB, das war der CIA-Mann Aldrich Ames, der erst 1994 als Doppelagent enttarnt wurde.
Also nach dem Ende des Kalten Krieges.
Richtig. Der hat also auch noch für Russland weiter spioniert. Also bei dem war Geldgier zum Beispiel ganz klar das einzige Motiv. Dieser Ames spielt übrigens auch in unserer Geschichte von Adolf Tokarczuk noch eine Rolle. Das werden wir ja noch hören. Naja, und bei Tokarczuk selber haben wir auch schon angesprochen, da spielte das Geld jedenfalls auch eine Rolle. Ne? Welche, ob es die Hauptrolle war, wissen wir nicht, aber ist eben auch im Spiel.
Er hat auf jeden Fall Geld bekommen. Jetzt sind wir ein wenig abgeschweift. Du wolltest noch einen weiteren Grund nennen dafür, dass der KGB beim Anwerben und Führen von Agenten erfolgreicher war als die CIA.
Ja, stimmt. Ja, diesen zweiten Grund, den sehe ich da drin, dass die Gesellschaften, in denen spioniert werden sollten, dass die halt sehr unterschiedlich waren. Also in den offenen Gesellschaften des Westens, in denen die Menschen sich weitgehend frei bewegen können, da war es einfach einfacher, eine geheime Existenz aufzubauen und aufrechtzuerhalten als in den Staaten des Ostblocks, in denen die Bürger ja viel strenger überwacht wurden, eben durch den KGB und andere Geheimdienste. Und umso größer ist dann natürlich die Leistung, also ich sage das hier jetzt mal ganz ohne moralische Wertung, aber so neutral, also die Leistung eines Menschen wie Adolf Tolkatschow, der über einen Zeitraum von mehr als 7 Jahren unter diesen Umständen in der Sowjetunion halt hochgeheime Informationen abgeliefert hat und dabei weitgehend auf sich allein gestellt war.
Das kriegen wir jetzt in der Geschichte ja berührend nah mit. Andreas, danke für deine Einschätzung. Du hast aber, bevor es losgeht, noch einen kleinen Tipp für alle, die Tolkatschows Schicksal genauso gepackt hat wie uns.
Ja, genau. Mir ist nämlich bei der Verifikationsarbeit an unserem Artikel in Geopoche über Adolf Tolkatschow ein Video untergekommen auf YouTube, das ich ziemlich faszinierend fand. Das handelt sich da um eine so eine russische Fernsehsendung, ich glaube aus den 90er Jahren, und in der wird tatsächlich Originalmaterial des KGB gezeigt, also Filmaufnahmen, die die sowjetischen Agenten damals 1984, 85 im Zusammenhang mit Adolf Tolkatschow gemacht haben, also wohl zu Dokumentationszwecken. Was genau da gezeigt wird, wollen wir hier nicht verraten. Das wird ja gleich in unserer Geschichte erzählt. Aber ich persönlich fand es jedenfalls sehr faszinierend, für einen kleinen Moment mal dem KGB bei der Arbeit zuzuschauen.
Ja, das ging mir genauso, als ich das gesehen habe, das Material. Den Link zu den Videos von Tolkatschow und dem KGB finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Da ist es verlinkt. Und ja, nun geht's los. Im Visier des KGB. Eine historische Reportage von Kurt Schneider. Es liest Peter Kämpfe.
An einem Tag im April 1983 wird Adolf Tolkatschow zum Direktor seines Forschungsinstituts in Moskau gerufen. Es geht um Routineangelegenheiten und doch hat Tolkatschow ein ungutes Gefühl. Jeder Termin könnte sein letzter sein, denn er ist Spion in Diensten der CIA. Anfangs dreht sich das Gespräch wie erwartet um Belanglosigkeiten. Plötzlich klingelt das Telefon. Der Direktor hört dem Anrufer längere Zeit zu, sagt selbst nichts. Endlich fragt er, wofür brauchen Sie das? Schließlich noch, selbstverständlich, ich erledige das. Er legt auf und wendet sich wieder Tolkatschow zu. Der Anruf komme vom Sicherheitsdienst des Instituts. Bis zum Abend brauche die Abteilung, die dem Geheimdienst KGB untersteht, eine Liste aller Mitarbeiter, die mit einem wichtigen Bauteil am Radar des neuen Jagdflugzeuges MiG-29 befasst seien. Tolkatschow ist einer der Entwickler des Radars und hat eben darüber wenige Wochen zuvor der CIA Informationen übergeben. Er geht alle Möglichkeiten durch. Weshalb meldete sich der KGB gerade jetzt, da er beim Direktor sitzt? Will man ihn auf die Probe stellen? Ist ihm der Geheimdienst schon auf der Spur? Sind womöglich seine handschriftlichen Notizen für die CIA abgefangen worden? Und selbst wenn der KGB ihn bislang noch nicht in Verdacht haben sollte, suchen die Geheimdienstler offensichtlich nach einer undichten Stelle und sie sind ihm bedrohlich nahe gekommen. Der 56-Jährige beschließt, alles belastende Material zu vernichten. Vor allem will er dem KGB nicht lebend in die Hände fallen. Er verrät seit Jahren Informationen von ungeheurer strategischer Bedeutung und er weiß, wie die Spionageabwehr mit Leuten wie ihm umgeht. Er fährt heim und holt am nächsten Tag aus einem Zwischengeschoss in seiner Wohnung sein Handwerkszeug. Eine Spiegelreflexkamera, ein Heft mit Notizen über Radargeräte sowie die Diskus, eine Art frühes Mobiltelefon, mit dessen Hilfe er seinem CIA-Kontaktmann über einige hundert Meter Entfernung abhörsicher kurze Nachrichten schreiben kann. Schließlich steckt er auch noch die Ciancali-Kapsel ein, die er bei einer Verhaftung zerbeißen würde. Mit Glück wird ihn die Blausäure binnen Sekunden töten. Wenn nicht, kann es qualvolle Minuten dauern, bis ihm das Gift Magen und Darm von innen zerfrisst. Aus dem Fenster seiner Wohnung sieht er die nahegelegene US-Botschaft. Doch was hilft ihm das? Ohne Frau und Sohn will er nicht weg. Er packt die Kamera, die Diskus sowie alle Unterlagen in seinen Wagen und fährt Richtung Norden. Nach 80 Kilometern hat er das Wochenendhaus der Familie erreicht. Tolkatschow schürt den Holzofen an, Alles kommt ins Feuer. Kamera, Notizen, Diskus. Einige Metallteile verschmoren nicht im Ofen. Die Reste der Diskus muss er auf der Rückfahrt aus dem Autofenster entsorgen. So endet das modernste Kommunikationsgerät der Amerikaner im Straßengraben vor Moskau. Außer der Giftkapsel besitzt er nun nichts mehr, was ihn verraten könnte. Tags darauf ist er zurück am Arbeitsplatz. Was wird ihn dort erwarten? Die Giftkapsel hält er in seiner Jackentasche parat. Angst um sein Leben? Nein. Grauen vor den Verhörmethoden des KGB? Ja. Am Schreibtisch im Großraumbüro, unter den Augen der Kollegen, werden sie ihn wohl nicht verhaften. Das wird diskreter geschehen, wahrscheinlich im Büro des Direktors. Und dorthin wird Tolkatschow nun tatsächlich beordert. Gut möglich, dass die Greifer hinter der Tür lauern und ihm sofort die Arme auf den Rücken drehen. Es wird keine Zeit bleiben, in die Jackentasche zu greifen. Er nimmt die Ziankali-Kapsel unter die Zunge. Am Zerbeißen der Kapsel im Mund, so rechnet er sich aus, werden sie ihn nicht hindern können. Begonnen hat alles knapp 6 Jahre zuvor an einer Tankstelle in Moskau. Am 12. Januar 1977 um 6 Uhr abends spricht Tolkatschow mit den Worten »Sind Sie Amerikaner?« Robert Fulton an, den Leiter der CIA in der US-Botschaft. Das Autokennzeichen zeigt seinen Diplomatenstatus an. Fulton zögert, hinter ihm warten 5 Autos. Da lehnt sich der Unbekannte gegen die offene Tür und lässt aus seiner Faust einen Zettel ins Auto fallen. Dann ist er verschwunden. Keine 15 Sekunden hat das gedauert. Auf dem Zettel ein Angebot zu einem Treffen an einer Metrostation, bei dem man Angelegenheiten besprechen könne. Weiter nichts. Kein Name, kein Grund. Die CIA reagiert nicht. Es kommt oft vor, dass Sowjetbürger Botschaften oder Bitten durchs Autofenster stecken. Aber weshalb hat der Unbekannte gerade den CIA-Mann angesprochen? Eine Falle? Sollte Fulton am Treffpunkt erscheinen, könnte der KGB ihn verhaften und des Landes verweisen. Deshalb die Vorgabe aus Washington: äußerste Vorsicht. 3 weitere Annäherungsversuche Tolkatschows schlagen in den folgenden Monaten fehl. Er sucht nach Fahrzeugen, deren Kennzeichen mit D04 beginnt. Das sind die Wagen der US-Botschaftsangehörigen. Diplomatenfahrzeuge mit sowjetischen Chauffeuren meidet er allerdings. Er hält sich an die Autos mit amerikanischen Fahrern. Das sind die mit den ungebügelten Hosen. Im Dezember 1977 wartet er vor einem Straßenmarkt. Endlich hält ein Amerikaner, diesmal der Verwalter der Botschaftsresidenz. Tolkatschow nähert sich ihm und steckt ihm einen Umschlag zu. In einigen englischen Worten bittet er um Weiterleitung. Woher kann er wissen, dass der Amerikaner den Umschlag an die CIA weiterreicht? Er weiß es nicht, er hat keine andere Chance. Doch Gus Hathaway, seit dem Sommer Robert Fultons Nachfolger als Leiter der Moskauer CIA-Station, erhält tatsächlich die Nachricht. Darin verrät der Unbekannte, er habe Zugang zur Entwicklung eines Look-Down-Shoot-Down-Radars. Und er schlägt ein Treffen am 9. Januar vor. Hathaway informiert sich bei einem Militärattaché der Botschaft, was in aller Welt ist ein Look-Down-Shoot-Down-Radar. Darauf der Attaché: Bist du verrückt? Das ist eines der verdammt wichtigsten Dinge auf der Welt. Er erklärt, dass es sich um die Radarerfassung von tieffliegenden Objekten handele. Die gilt es von den Konturen der Erdoberfläche zu unterscheiden. Die Amerikaner haben das über viele Jahre entwickelt und sie gehen davon aus, dass das Sowjetmilitär noch nicht über diese Technik verfügt. Aber ist der Unbekannte vielleicht ein Lockvogel des KGB? Hathaway schätzt die Informationen als viel zu brisant für einen Köder ein. Er will den Mann unbedingt treffen, doch das Hauptquartier entscheidet, selbst wenn der Moskauer guten Willens sei, könnten seine Annäherungsversuche den KGB alarmiert haben. Der CIA-Direktor verfügt: Do nothing. Tokatschows kühner Plan droht zu scheitern. Ein Jahr lang hat er nun alles versucht, jeder Kontaktversuch war lebensgefährlich. Wie viele Abende hat er nach seiner Arbeit rund um die Tankstellen und Straßenmärkte nahe der Botschaft ausgeharrt? Überall dort, wo US-Diplomaten ab und zu anhalten. Und wenn dann mal das richtige Auto stoppte, näherte er sich oft nicht, weil er Entdeckung durch den KGB befürchtete, der US-Diplomaten oft und CIA-Leute eigentlich immer beschattet. Wie viel Kraft gehört dazu, eine Gelegenheit fahren zu lassen, wenn die Situation nicht ganz sicher zu sein scheint, nach vielen Stunden des Wartens bei im Winter 20 Grad unter Null? Und nun muss er auch noch gegen die Bedenkenträger der CIA kämpfen. Ein anderer hätte längst aufgegeben. Tokatschow aber steigert jetzt den Einsatz. Denn er hat einen 12-Jahres-Plan zur maximalen Schädigung der Sowjetunion entwickelt. Die CIA ahnt nicht, dass Tokatschow Geheimnisse des sowjetischen Militärs verraten kann und will. Dass er tödlich entschlossen ist, die nötige Intelligenz hat und gute Nerven. Am 16. Februar 1978 ist Hathaway im Wagen mit seiner Frau in Moskau unterwegs, als an einer Kreuzung plötzlich jemand ans Autofenster klopft. Als die Frau das Fenster einen Spalt herunterkurbelt, steckt Tokatschow rasch einen Umschlag hindurch, darin seine private Telefonnummer bis auf die letzten zwei Ziffern. Die, so schreibt er, werde er nächste Woche an einer bestimmten Bushaltestelle auf einem Schild in die Höhe halten. Hathaways Frau fährt an dem Tag an der Haltestelle vorbei und notiert die beiden fehlenden Ziffern. Nun könnte Hathaway von sich aus Kontakt aufnehmen, aber lässt man ihn auch? Den Ausschlag gibt letztlich eine Anfrage des Pentagon an die CIA. Man benötige dringend Informationen zur sowjetischen Luftverteidigung. Nun erst gibt das CIA-Hauptquartier sein Okay. Von der US-Botschaft aus anrufen kann Hathaway nicht. Vermutlich sind alle Leitungen überwacht. Von einer Telefonzelle? Ein Anruf aus einer Zelle erregt gleich Verdacht. Zudem sind alle Kabinen nummeriert, jeder Anruf ist leicht nachzuverfolgen. Als es einmal doch gelingt, den KGB abzuschütteln, meldet sich an Tokatschows Telefon dessen nicht eingeweihte Frau Natascha. Der CIA-Agent legt auf. Am Abend des 1. März 1978 steht Hathaway an seinem Auto, als er den Unbekannten auf sich zukommen sieht. Er streckt seine linke Hand aus. Der Mann lässt im Vorübergehen einen Umschlag in die Hand des Amerikaners gleiten. Poschaljusta, sagt er noch, bitte sehr. Mit den Informationen im Umschlag gibt sich der Mann vollständig zu erkennen. Mit seinem Klarnamen, seiner Adresse, seiner Arbeit. Adolf Tokatschow, 51 Jahre alt, arbeitet im Moskauer Institut Phasotron, das Radargeräte für das Militär entwirft. Als Chefentwickler ist er die Nummer 2 in der Hierarchie. Detaillierte Konstruktionsskizzen von Radargeräten liegen ebenfalls im Umschlag. Wird das endlich die CIA überzeugen? Der Geheimdienst untersucht das Material und meldet zurück, allein diese Informationen gingen bereits weit über das hinaus, womit ein KGB-Agent die Amerikaner locken würde. Andererseits, manche Informationen seien so neu, dass man sie derzeit noch gar nicht verifizieren könne. Hathaway bestimmt John Gilcher zum Kontaktmann. Gilcher spricht perfekt Russisch. Für die nächsten 2 Jahre wird er für Tokatschow die Stimme und bald auch das Gesicht der CIA sein. Im August 1978 setzen sie sich in Verbindung, gut 1,5 Jahre nach dem ersten Versuch an der Tankstelle. In einem Bauarbeiterfäustling hinter einer Telefonzelle versteckt Gilcher die erste Nachricht. Dann ruft er Tokatschow an und beschreibt ihm den Weg zum Fäustling. Darin liegen Anleitungen, wie der Spion Informationen zu Papier bringen soll, mit Geheimtinte. Seine Antwort schickt Tokatschow per Brief an eine Deckadresse. Am Neujahrsabend 1979 sind die KGB-Agenten vermutlich noch übermüdet von der Silvesternacht und so beschließt die CIA, dass Giltscher erstmals Tokatschow persönlich treffen soll. Nach einem Anruf kommt es an einer Telefonzelle im Zentrum von Moskau zum ersten direkten Rendezvous des Agenten mit seinem Spion. Nikolai, das ist der verabredete Deckname für Giltscher. Tokatschow schaut sich nicht nervös um, ob ihm jemand folgt. Er ist ruhig und konzentriert. Anrufe daheim seien ungünstig, meint er, da oft seine Frau oder sein Sohn Telefonate annehmen. Tokatschow übergibt Giltscher eine Kladde mit 91 eng beschriebenen Seiten, darunter die Daten des neuen Kampfflugzeugs Sukhoi Su-27, über das im Westen noch nichts bekannt ist. Hochgeheime Nachrichten wie diese übersetzt die Moskauer CIA-Abteilung ins Englische und kombiniert sie dann mit anderen Dokumenten, damit etwaige Mitleser die Spur zur Quelle schwerer zurückverfolgen könnten. Erst dann geht die Nachricht verschlüsselt an das US-Hauptquartier ab. Giltscher und Tokatschow sehen sich fortan alle paar Monate, fast immer am späten Abend. Selten dauern die Treffen länger als 15 oder 20 Minuten. Zu gefährlich scheint es, wenn zwei Männer um diese Zeit durch die Straßen gehen. Jede Polizeikontrolle wäre das Ende. Dennoch besprechen die beiden auch persönliche Fragen. Giltscher erfährt Tokatschows Motive. Geld? Ja, als Anerkennung für seine Verdienste, ja. Aber es treibt ihn nicht an. Sein wahres Motiv liegt viel tiefer. Ich bin ein Regimegegner von ganzem Herzen, sagt er. Seine Familie ist ein Opfer der Sowjetdiktatur. 1937, während der massenhaften Verfolgung unter Josef Stalin, wurde die Mutter seiner Frau Natascha verhaftet. 6 Tage später auch der Vater, weil der sich geweigert hatte, die Mutter zu denunzieren. Das einzige Kind, die 2-jährige Natascha, kam in ein Waisenhaus. Die Mutter wurde noch 1937 hingerichtet. Der Vater überlebte 8 Jahre Straflager. Natascha, von Kindheit an immun gegen alle Sowjetpropaganda, heiratete 1957 Adolf Tokatschow. Sie waren sich einig in ihrer Opposition zum Regime, doch solange ihr 1965 geborener einziger Sohn Oleg noch klein war, wollte der Ingenieur nichts unternehmen, um dem Kind das gleiche Schicksal wie seiner Frau im Waisenhaus zu ersparen. 1974-75 erhält der Oppositionsgeist der Tokatschows neue Kraft durch das Wirken der Dissidenten Alexander Solzhenitsyn und Andrei Sacharow. Doch was könnten sie tun, so fragen sich die Eheleute, Flugblätter verteilen? Die Wende dann 1976 mit einer Weltsensation. Ein sowjetischer Jagdpilot entkommt mit einer MiG-25 aus der Sowjetunion und landet in Japan. Die mit Tokio verbündeten Amerikaner haben nun ein komplettes sowjetisches Luftwaffenradar in den Händen. Tokatschow erfährt davon durch heimliches Hören des Radiosenders Voice of America. Da wird ihm klar, wie er sein Land maximal schädigen kann, durch Weitergabe von Geheimnissen. Er hat Zugang zu Informationen der höchsten Geheimhaltungsstufe. Er entwirft einen Plan. Am Ende wird seine Verhaftung stehen oder der Suizid, das ist Tokatschow klar. Sterben wird er in jedem Fall, diesen Preis ist er bereit zu zahlen. Ja. John Giltscher legt mögliche Treffpunkte und Zeiten Monate im Voraus fest. Nie sehen sie sich zweimal am gleichen Ort. Jeder Treffpunkt bekommt einen eigenen Codenamen. Dabei kann es leicht sein, dass ein Treffen misslingt, etwa weil sich Giltscher nicht sicher ist, ob er seine Verfolger losgeworden ist. Tokatschow bestätigt einen vereinbarten Termin am Tag des Treffens, durch eine erleuchtete Lampe in seiner Wohnung, später durch ein geöffnetes Oberlicht. Aus der Bibliothek von Fasotron darf er sich Dokumente ausleihen. Und in einer Spezialabteilung dort kann er, dank seiner Stellung, selbst geheimste Unterlagen einsehen. Allerdings dürfen die Dokumente nur im Institut verwendet werden und müssen bis 17 Uhr am gleichen Tag zurückgegeben werden. Doch dem Spion gelingt es jahrelang, die Papiere in der Mittagspause aus dem Institut zu schmuggeln. Aktentaschen sind zwar verboten und Einkaufsbeutel werden durchsucht, aber er versteckt die Dokumente einfach unter seinem Mantel und niemand merkt es. 20 Minuten Fußweg hat er nach Hause. Dort ist er mittags allein. Von Gilscher hat er die Kamera bekommen, dazu große Mengen Filme. Es ist ein handelsüblicher, ziemlich schwerer Apparat mit 35mm Objektiv. Eine kleine Spionagekamera will er nicht, es wäre sein Todesurteil, wenn man sie fände. Er braucht auch keine Spionagekamera. Er fotografiert ja nicht heimlich von fremden Schreibtischen. Die Kamera könnte er gegenüber dem KGB noch rechtfertigen. Auf dem Schwarzmarkt kann man sie kaufen. Lieber als eine Minikamera ist sie ihm obendrein, denn sie ist weitaus robuster. Er klemmt sie oben auf der Stuhllehne fest und legt die Dokumente Seite für Seite auf die Sitzfläche des Stuhls. Klick, nächste Seite. Zum Ende der Pause um 12:30 bringt er die Papiere zurück ins Institut. So geht das. Über Wochen, Monate, Jahre. Bei einem Treffen übergibt er Gilsche 179 Filme mit 6.400 abfotografierten Seiten. Weil der Amerikaner nur eine Plastiktüte dabei hat, die nicht so viele Filme fassen kann, drückt ihm Tolkatschow kurzerhand seine Aktentasche mit allen Filmen in die Hand. Es ist Gilschers letztes Treffen mit Tolkatschow. Der Agent wird in die USA zurückbeordert. Fortan übernimmt der CIA-Mann David Rolfe die Treffen. Die US Air Force schätzt den Wert von Tolkatschows Unterlagen auf mindestens 2 Milliarden Dollar. So viel habe man allein an Entwicklungskosten gespart. Und dank ihres Spions können die USA nun ein Jahrzehnt voraus in die Zukunft der sowjetischen Rüstung blicken. Denn was Phasotron jetzt aufs Reißbrett wirft, wird später in Serie gehen. Von großer strategischer Bedeutung ist vor allem die Erkenntnis, dass Moskau keine Verteidigung gegen die neu entwickelten Cruise Missiles der USA hat. Die sowjetische Militärmaschine ist machtlos gegen diese unbemannten Flugkörper, die nur wenige Meter über Grund fliegen und sich ihren Weg selbst suchen. Moskau hat kein Look-Down-Shoot-Down-Radar. Das muss Tolkatschow in seinem Institut erst entwickeln. Bis dahin werden noch Jahre vergehen. So lange könnten die Amerikaner mit 100 Cruise Missiles gleichzeitig Moskau angreifen. Und dort würde man es erst merken, wenn sie im Kreml einschlügen. Das weiß die Sowjetführung. Aber dank Tolkatschow erfahren es nun auch die Amerikaner. Eine breite strategische Lücke in der sowjetischen Verteidigung. Wie gelingt es den CIA-Agenten, ihre Kollegen vom Sowjetgeheimdienst vor den Treffen mit Tolkatschow abzuschütteln? Hier, in der Hauptstadt des KGB, fast in Sichtweite des Kreml? Natürlich bedarf es akribischer Vorbereitung durch die CIA. Am Ende jedoch scheitert der KGB auch an seiner eigenen Waschanlage, denn die Verfolgerautos des Geheimdienstes sind für die Amerikaner leicht erkennbar. Viele tragen ein Dreieck aus Straßenschmutz vorne auf der Kühlerhaube, dort, wo die Autowaschanlage des KGB nicht ganz hinreicht. Solange die CIA-Männer also ein Schmutzdreieck im Rückspiegel sehen, ist der KGB ihnen auf der Spur. Aber auch dann ist es noch eine Kunst, die Verfolger abzuwimmeln. Am 14. Oktober 1980 geht das so. David Rolfe, der Tolkatschow an diesem Tag zum ersten Mal treffen soll, kommt mit seiner Gattin spät nachmittags in die US-Botschaft, beide angezogen wie für eine Dinnerparty. Die sowjetische Wache vor dem Gebäude wird dem KGB vermutlich Folgendes melden: Agent Rolfe und seine Ehefrau betreten in Abendkleidung Botschaft. Die Amerikaner wissen, dass der KGB die CIA-Leute genau kennt. Viele sowjetische Geheimdienstler arbeiten als Angestellte in der US-Botschaft. Wenig später steigt Rolfe als unauffälliger Mitarbeiter der US-Botschaft mit Vollbart im Hof auf den Beifahrersitz eines Wagens. Der Fahrer, Ein Techniker aus der Botschaft hat den KGB über Monate abgelenkt mit nichtssagenden Fahrten zu Buchläden, Flohmärkten oder zum Gassigehen mit dem Hund. Was die Verfolger im Moskauer Winterdämmer durch beschlagene Scheiben nicht sehen, der Beifahrer trägt eine Perücke, der Vollbart ist angeklebt. Der KGB soll davon ausgehen, dass David Rolfe nach wie vor in der Botschaft weilt. Gewöhnlich setzt der KGB zur Verfolgung 3 oder 4 Fahrzeuge ein. Wenn die Geheimdienstler aber merken, dass man sie abhängen will, können sie im Nu ein Dutzend Verfolgerautos hinterher schicken und man sieht nie dasselbe Auto im Rückspiegel. Rolfs Vorteil? Er bestimmt, wohin die Reise geht, die anderen müssen folgen. Jeder Zug ist vorausberechnet und dutzendfach geprobt. Der Wagen biegt überraschend ab. Ein paar Sekunden Zeit, im gleichen Moment Perücke und Vollbart ab, der Agent springt aus dem Auto, der Fahrer gibt Gas, eine Puppe sitzt nun an Rolfs Stelle und der schlurft wie ein Moskauer Passant davon. Dann hinein in einen Trolleybus, wieder heraus, ehe die Türen schließen. Springt jemand hinterher? In ein Hochhaus und die Treppen hinauf, dann durch einen dunklen Park, immer den Knopf im Ohr eingestellt auf die Funkfrequenz des KGB. Nach mehr als 4 Stunden nähert sich Rolf schließlich dem vereinbarten Treffpunkt mit Codenamen Olga. Vor sich, auf der Straße, sieht er einen Mann gehen, der Tokatschow sein könnte. Gilcher hat ihn Rolf beschrieben. Ist er es? Tatsächlich? Rolf schließt zu dem Mann auf und sagt, Grüße von Katja. Der antwortet, richte ihr Grüße von Boris aus. Das ist die Parole. Bald darauf kehrt Rolf mit dem Wagen in die Botschaft zurück, jetzt wieder mit Vollbart. Wenig später verlässt er mit seiner Frau das Gebäude, die Party ist zu Ende. Bei mehr als 20 Treffen mit Tolkatschow gelingt es der CIA stets, den KGB abzuschütteln. Davon gehen jedenfalls die Amerikaner aus. Oder lässt der KGB Tolkatschow nur zum Schein gewähren? Der hat inzwischen um eine Selbstmordkapsel gebeten, doch die CIA zögert. Zu groß ist die Gefahr, dass sich ihr Mann irrtümlich umbringt, etwa wenn nur eine Routineuntersuchung angesetzt wird. Die Kapsel könnte ihn auch zu noch weniger Vorsicht ermutigen. Tolkatschow besteht auf dem Tsiankali. Zu groß ist seine Angst vor dem KGB. Schließlich gibt die CIA nach und beschafft eine Giftkapsel, versteckt in der Kappe eines Füllers. Dazu für den Sohn Langspielplatten von Pink Floyd, Zeichenstifte, Lernkassetten für Englisch und für Tolkatschow Medikamente gegen sein Magenleiden. In Washington erfahren nun immer mehr Abteilungen von der Quelle in Moskau, darunter Air Force, Navy und der Geheimdienst NSA, und wünschen sich die Beschaffung immer weiterer Dokumente, die immer weiter über Tolkatschows Ressort hinausgehen. Wie steht es um die Stealth-Technik der sowjetischen Luftwaffe, die Flugzeuge für Radar fast unsichtbar macht? Wie um Raketen? Wie um Laser? Und wäre es möglich, auch Materialien zu beschaffen, etwa Schaltkreise oder Metalllegierungen von Flugzeugen? Es scheint, als wolle der gesamte US-Militärapparat diese einmalige Gelegenheit nutzen, um möglichst alles über den Gegner zu erfahren. Die CIA bremst. Sie will ihren besten Mann vor der Gier der eigenen Generäle schützen. Zudem muss der Geheimdienst Tolkatschow auch vor sich selbst in Schutz nehmen. Für die CIA läuft er zu hohes Risiko. Die Beschaffung von Unterlagen ist riskant genug. Zweifellos würde er versuchen, alle amerikanischen Wünsche zu erfüllen. Er will maximalen Schaden anrichten. Er ist nicht zu bremsen. Er droht zu überhitzen. Die CIA mahnt ihn dringend zur Vorsicht. Die obersten Geheimdienstler in der Zentrale in Langley wissen, dass der Spion für sie in Washington die Miete zahlt. Er ist die Geheimwaffe gegen Beschwerden über das hohe CIA-Budget. Solange er liefert. Tolkatschow hingegen ist ein Getriebener. Er ist bereit zu sterben, weshalb sollte er besonders vorsichtig sein? Sein Ausleihzettel in der Bibliothek ist inzwischen randvoll. Bei einer auch nur flüchtigen Kontrolle müsste sofort auffallen, dass niemand so viele Dokumente ausleiht wie er, noch dazu etliche, die nicht in seinen Aufgabenbereich fallen. Die CIA fälscht daraufhin den Ausleihzettel. Die Kontrollen bei Fosotron werden schärfer. Das Mitnehmen von Dokumenten wird riskanter. Schöpft jemand Verdacht? Eine Zeit lang sind Dokumente aus der Bibliothek nur noch gegen Hinterlegung des Betriebsausweises auszuleihen. Das heißt, in seiner Mittagspause kann Tokatschow nicht mehr heimgehen, weil er ohne Ausweis nicht mehr ins Institut zurückkäme. Ein Jahr lang versucht die CIA auch, seinen Betriebsausweis zu fälschen, scheitert aber lange am Braunton des Papiers. Doch was vermögen alle Kontrollmaßnahmen schon gegen die Unbilden des real existierenden Sozialismus? Die Bibliothekarinnen können wegen der vielen hinterlegten Betriebsausweise mittags das Haus selbst nicht mehr verlassen, um, wie üblich, auf Beschaffungstour für die kargen Konsumgüter zu gehen. Das sorgt für großen Unmut im Institut. Und so hebt der entnervte Direktor die Anordnung schließlich wieder auf. Dennoch, die Gefahr für den Verräter nimmt jetzt immer weiter zu. Ganze Abteilungen bei US-Rüstungsfirmen ahnen inzwischen, dass es da eine Quelle in der sowjetischen Radarentwicklung geben muss. Woher sonst sollten die Blaupausen der gegnerischen Radargeräte stammen? Und der militärischen Führung in Moskau wird es kaum entgehen, dass die Amerikaner, dank Tolkatschow, ihre eigenen Radargeräte neu entwickeln und ihre Kampftaktik ändern. Kummer macht der CIA ein Bericht im US-Fachmagazin Aviation Week über sowjetische Radargeräte. Das spezifische Wissen darin, fürchten die Agenten, müsste sich letztlich bis zur Quelle in Moskau zurückverfolgen lassen. Tokatschow fühlt, dass er das Tempo steigern muss, wenn er seinen Plan noch erfüllen will. Er will ihn durchziehen, um absolut jeden Preis. Der Spion wird nachlässiger. Eines Tages findet seine Frau die Kamera in der Wohnung. Er hat sie nach der Mittagspause nicht wie üblich in den Verschlag gelegt, sondern in eine Schublade, da er in Eile war. Natascha ahnt, wozu sie dient, und stellt ihren Mann zur Rede. Nun erst erfährt sie von seinem Plan. Er muss ihr versprechen, damit aufzuhören, doch er macht weiter. Und dann der Anruf der Sicherheitsabteilung bei seinem Direktor. Als Tolkatschow danach seine Kamera verbrennt, ist sein bestes Werkzeug dahin. In den folgenden Tagen wird er mehrfach zum Chef gerufen. Jedes Mal nimmt er die Tsiankali-Kapsel unter die Zunge. Ob der Direktor merkt, dass Tolkatschow etwas im Mund hat? Bloß nicht kauen. Und wenn er wirklich zubeißen muss, möge das Gift in Sekunden wirken. Aber Tolkatschow muss die Kapsel nicht zerbeißen. Der KGB stellt zwar Nachforschungen an, aber sehr gezielt scheint die Suche nicht zu sein. Auch die bei Tolkatschows Chef in Auftrag gegebene Liste liefert offenbar keine entscheidenden Hinweise. Nur, dass da irgendwo ein Leck ist, das wird der sowjetische Geheimdienst wohl ahnen. Tolkatschow muss nun auf der Hut sein, denn Kontrolleure überprüfen die Schreibtische der Mitarbeiter darauf, ob Unterlagen herumliegen, die dort nicht hingehören. Das Ausleihen von Dokumenten wird fast unmöglich. Die Bibliothek hat einen eigenen neuen Ausweis nur für die Ausleihe eingeführt. Ohnehin hinterlässt die dauernde Anspannung bei Tolkatschow Spuren. Abends ist er zu müde, um weiter seine Kladde vollzuschreiben. Seine besten Tage hat er hinter sich, befindet ein CIA-Analyst. Eine Weile erwägt die Geheimdienstspitze, ihren Topspion samt Familie außer Landes zu schmuggeln. Doch der lehnt ab. Natascha würde krank werden vor Heimweh. Ohne sie aber würde er niemals fortgehen. Beim 20. Treffen im Oktober 1984 teilt Tolkatschow seinem Verbindungsmann mit, dass er nun auf dem Fensterbrett einer entlegenen Toilette in seinem Institut fotografiert. Mit zwei neuen Geheimkameras von der CIA. Wegen der empfindlichen Optik der Minikameras justiert er per Stricknadel die exakte Entfernung zwischen Linse und Dokument. Ist das Fotografieren im Institut nicht so gefährlich? Fragt sein CIA-Kontaktmann darauf Tolkatschow. Alles, was wir tun, ist gefährlich. Doch nach der Auswertung in den USA steht fest, die Filme sind größtenteils unbrauchbar, unscharf oder unterbelichtet. Noch dazu hat der Spion die Kappen der beiden Kameras vertauscht. War das ein Flüchtigkeitsfehler oder ist da etwas anderes? In seinen handschriftlichen Notizen liegen Seiten durcheinander, das ist noch nie vorgekommen. Die CIA geht die gesamte Sicherheitslage für ihren Spion durch, aber sie achtet nur auf die Situation in Moskau. Dass der Fehler in Washington liegen könnte, erwägt sie nicht. Denn im Januar 1985 trifft sich der frühere CIA-Agent Edward Howard in Wien mit Abgesandten des KGB. Howard war einst für die CIA-Station in Moskau vorgesehen gewesen, ist dann aber wegen Unzuverlässigkeit entlassen worden. Jetzt will er sich rächen. Was er dem KGB genau verraten kann, ist nicht ganz klar, ob er Tolkatschows Namen kennt. Im März erbittet die CIA mehrmals ein Treffen mit Tolkatschow. Keine Antwort. Kurz darauf steht ein Oberlicht in seiner Wohnung offen, doch es ist seltsamerweise nicht das Vereinbarte. Der US-Verbindungsmann kommt dennoch zum Treffpunkt, aber Tolkatschow erscheint nicht. Der Kontakt bricht ab. Im April 1985 betritt Eldridge Ames, der CIA-Abteilungsleiter im Bereich Gegenspionage UdSSR, ein Hotel in Washington, um einem Sowjetagenten seine Dienste anzubieten. Er sucht einen Finanzier für seinen aufwendigen Lebensstil. Ames ist der denkbar ideale Informant. Er weiß alles, was der US-Geheimdienst in Moskau treibt. In den folgenden Jahren verrät Ames nahezu das gesamte CIA-Netz in der Sowjetunion. Und weil er als völlig medioker gilt und kaum einer weiß, wie er auf so einen entscheidenden Posten gekommen ist, wird er sich noch 9 Jahre lang im Amt halten, bis die CIA den Maulwurf endlich findet. Ob Ames den Namen Tolkatschow gleich fallen lässt oder ob er sich das Beste noch eine Weile aufhebt, um mehr Geld herauszuholen? Am 5. Juni 1985 soll in Moskau das nächste Treffen mit Tolkatschow stattfinden. Diesmal ist auch das richtige Oberlicht geöffnet, das Signal für »Ich komme«. Aber der CIA-Mann ist sich nicht sicher, ob er seine Verfolger abgeschüttelt hat und bricht vor dem Treffen ab. Am 8. Juni 1985 fahren Adolf Tolkatschow und seine Frau übers Wochenende in ihr Ferienhaus. Am gleichen Tag durchsucht der KGB ihre Wohnung. Auf dem Rückweg nach Moskau stoppt ein Verkehrspolizist das Auto. Tolkatschow steigt aus. Die Giftkapsel hat er in seiner Stadtwohnung gelassen. Nun geschieht das, was er im Büro des Direktors befürchtet hat. Als der Beamte den Spion zu einem vermeintlichen Polizeiwagen führt, überwältigt ihn von hinten ein KGB-Mitarbeiter, stopft ihm ein Tuch in den Mund. 3 weitere Männer packen ihn an allen Vieren und zerren ihn in einen Transporter mit verhängten Fenstern. Tolkatschow wird umgekleidet, dann bringt ihn der Wagen in das berüchtigte Untersuchungsgefängnis des KGB im Moskauer Stadtteil Lefortowo. Wenige Tage später zeigt das Oberlicht in Tolkatschows Wohnung erneut an, dass ein lange zuvor abgesprochenes Treffen erwünscht sei. Der CIA-Agent erscheint am Treffpunkt und wird mitsamt aller Unterlagen verhaftet. Darunter auch Tolkatschows handschriftliche Notizen, die er nach der Auswertung durch die CIA stets zurückerhielt. Wer oder was den Spion letztlich verraten hat, ist bis heute unbekannt. War es der verkrachte Agent Howard? War es Aldrich Ames? Oder hat Tolkatschow selbst einen Fehler gemacht? Auch bleibt im Dunkeln, was mit ihm in der Haft geschieht. Wird er in den Verhörkellern des KGB so behandelt, wie der Geheimdienst einst seine Schwiegereltern gefoltert hat? Sicher ist, dass er im Verhör seine Spionagetätigkeit zugibt und schließlich von einem dreiköpfigen Tribunal zum Tode verurteilt wird. Stehend, gekleidet in ein zu großes Jackett, aus dessen Tasche eine Brille ragt, nimmt Adolf Tolkatschow den Urteilsspruch scheinbar emotionslos entgegen. Ein späteres Gnadengesuch wird abgelehnt. Gut 15 Monate nach der Verhaftung, am 25. September 1986, tritt das Politbüro der UdSSR zusammen. Zu Protokoll genommen wird der Vermerk des Genossen Viktor Tscheprikow, Leiter des KGB, der Spion Adolf Tolkatschow sei am Vortag hingerichtet worden. Im Hauptquartier der CIA in Langley, Virginia, zeigen einige Gemälde besonders herausragende Operationen in der Geschichte des Geheimdienstes. Auf einem Bild ist Adolf Tolkatschow abgebildet, wie er in seiner Wohnung mit der Spiegelreflexkamera hantiert, wie er in typischer Haltung hinter der Stuhllehne kniet, die Linse auf hochbrisante Dokumente gerichtet. Der Vorhang ist zugezogen. Ein Streifen Tageslicht fällt herein. Auf dem Tisch eine Uhr. Es ist kurz vor 12:30. Ende der Mittagspause. Alles, was wir machen, ist gefährlich.
Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geoepoche-Ausgabe Der Kalte Krieg, die bequem in unserer Digitalbibliothek Geoepoche Plus nachzulesen ist. Wer sich dort anmeldet, hat für einen kleinen Monatsbetrag Zugriff auf alle Texte, die jemals in Geoepoche erschienen sind, und kann jeden Monat eine zusätzliche Folge dieses Podcasts hören. Außerdem ist dort unser Audioangebot Menschen, die Geschichte machen, inklusive. Ansonsten, Geoepoche ist auch auf Instagram, Twitter und Facebook. Folgen Sie uns da gerne, da freuen wir uns. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit tauchen wir demnächst in die Ära der Rosenkriege ein. Wir schildern, wie Richard III. Dem Shakespeare ein Denkmal als Erzbösewicht der Geschichte gesetzt hat, mit beispielloser Kaltblütigkeit und Gewalt nach Englands Krone greift und selbst Kinder dabei brutal aus dem Weg räumt. Im Sommer 1483 lässt er seine beiden Neffen, die Prinzen Eduard und Richard, 12 und 9 Jahre alt, für immer im Tower verschwinden.